Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Torben Lippert und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Benita Rathjen.
Hallo Torben, schön, dass wir mal gemeinsam an den Mikrofonen sitzen.
Absolutes Novum. Wir haben in dieser Besetzung noch gar nicht aufgenommen. Du bist ja schon einmal eingesprungen oder zweimal sogar?
Einmal, genau.
Einmal, okay, genau. Und heute ist es wieder soweit. Ich bin der einzige verbliebene PBM-Redakteur in der Redaktion. Und nach einer ganzen Zwischenzeit haben wir es dann jetzt mal geschafft, hier in einem würdigen Rahmen vor dem Podcast-Mikrofon zu sitzen.
Ja, wir haben uns ja auch schon gefühlt ewig nicht mehr gesehen. Also bestimmt einen Monat durch Urlaube und Krankheiten
stimmt,
und so.
Das
und
stimmt.
Genau, deswegen freue ich mich natürlich, dass wir jetzt hier sitzen.
Genau. Und eine Besonderheit ist es ja auch noch, denn wir sitzen jetzt endlich mal wieder in einem ruhigeren Rahmen, denn gestern war das dann doch deutlich anders, ein bisschen wuseliger, würde ich sagen. Da saßen wir nämlich beim 33. Private Banking Kongress, also nicht unser 33., da waren noch ein paar vor unserer Zeit. Und wir hatten bei diesem Kongress zum einen herrlichen Blick auf die Veranstaltung, aber auch auf die Elbe, denn das war das erste Mal, dass wir den Kongress im Cruise Center Altona besucht haben als Medienpartner. Und für alle, die diesen Cruise Center noch nicht kennen, das ist doch deutlich größer als die Veranstaltungslocation von den vergangenen Jahren. Da waren wir auch zwar in einem Cruise Center, allerdings an anderer Stelle. Und dass die Location so groß war jetzt, war auch gut so, denn wir hatten einen Besucherrekord. 500 Leute waren insgesamt da.
Ja, eine tolle Location. Auch das Wetter hat mitgespielt. Und natürlich eine Reihe spannender Vorträge, Gespräche mit den Gästen.
Ja, und was war dein Highlight?
Mein Highlight war die Keynote von Ingo Zamperoni. Der hat das schon sehr gut gemacht und am Donnerstag am zweiten Tag nochmal alle morgens wach gemacht.
Ja, genau. Du bist extra runtergegangen, ne? Und nebenbei hast du noch den Laptop mitgenommen, um News zu schreiben.
Genau, die besprechen wir natürlich auch gleich.
Genau. Und damit auch die Hörer, die nicht beim Kongress dabei waren, so ein bisschen in die Veranstaltung reinschnuppern können oder sie nachfühlen können, hast du mit dem Kollegen Nico Schipper auch ein bisschen was vorbereitet, richtig?
Das ist richtig. Wir waren ganz fleißig und haben ein paar O-Töne aufgenommen, ein bisschen Atmosphäre mitgebracht und dazu auch später etwas mehr.
Genau. Vorher haben wir nämlich die News.
Die Deutsche Bank hat einen Nachfolger für Lars Stoi gefunden, der ja zur ING wechselt und da Deutschlandchef wird. Heißt, es gibt einen neuen Leiter Private Banking und Wealth Management bei Deutschlands größter Privatbank. Ab 1. November 2024 leitet Raphael Gasser das Geschäft mit vermögenden Kunden im Heimatmarkt.
Genau, und das war die News, die du während der Ingo Zamperoni Keynote geschrieben hast. Und jetzt kann man ja auch sagen, Gasser ist kein Unbekannter in der Branche. Und du weißt nämlich auch, wo er zuletzt gearbeitet hat.
Genau, er kommt von der UBS in Zürich, wo er das nordeuropäische Geschäft mit vermögenden Privatkunden verantwortete. Zuvor war er auch schon 14 Jahre bei der Credit Suisse in verschiedenen leitenden Positionen im Wealth Management tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung des globalen Wealth Management. Außerdem leitete er den Geschäftsbereich Private Banking international. Weitere berufliche Stationen waren Goldman Sachs und McKinsey & Company.
Und jetzt wartet die nächste mit Sicherheit nicht ganz einfache Aufgabe auf ihn. Was erwartet man denn bei der Deutschen Bank von ihm?
Das ist ja einer der Pläne von Privatkundenvorstand Claudio De Sanctis, an den Gasser berichtet. Zudem wird Gasser auch Mitglied des Führungsgremiums der Privatkundenbank. Dafür zieht er dann sogar aus der Schweiz nach Frankfurt am Main. Aber einen Abgang gibt es im Private Banking und Wealth Management auch. Leonhard Müller verlässt die Bank.
Genau, was war seine Aufgabe und wohin geht's jetzt für ihn?
Er hat zuletzt ein sogenanntes Remote-Team aufgebaut für Kunden, die lieber zu Hause über Telefon oder Videocalls beraten werden möchten. Außerdem hat er das operative Geschäft im Private Banking und Wealth Management geleitet und das Gleiche macht er jetzt für seinen neuen Arbeitgeber, die britische Barclays.
Das Thinking Ahead Institute listet jährlich die 300 Pensionseinrichtungen mit dem größten Vermögen auf. Das haben sie auch dieses Jahr natürlich gemacht. Und es fallen zwei Sachen ganz besonders auf, wenn man sich auf die neuen Zahlen stürzt. Zum einen schaffen es nämlich nur noch 5 deutsche Vertreter in die Liste. Und zum anderen wackelt die jahrelang unangefochtene Nummer 1.
Dann mal eins nach dem anderen. Welche 5 sind denn noch dabei und wie viele waren es im Vorjahr?
Ja, der größte deutsche Vertreter in den Top 300 ist die Bayerische Versorgungskasse, auf Platz 32 allerdings nur, mit 123,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Ansonsten schaffen es nur die VBL auf Platz 143 mit knapp 40 Milliarden US-Dollar, die BVV 10 Plätze dahinter mit 37,2 Milliarden US-Dollar, Daimler, also Mercedes-Benz, und die BWVA in die Liste. Das sind also alle deutschen Vertreter. Rausgefallen sind dafür allerdings ein paar prominente Namen. Also im Jahr 2021, als die letzten Zahlen erhoben worden sind, da waren noch E.ON dabei, Siemens, die BASF und die Nordrheinische Ärzteversorgung. Und genau, die sind jetzt nicht mehr dabei.
Und wer ist die globale Nummer eins?
Das ist der Government Investment Fund of Japan, kurz GPIF, so richtig rum. Und der ist schon seit 2002 die Nummer eins der Pensionsfonds. Doch der norwegische Staatsfonds, der ist den Japanern immer dichter auf den Fersen. Das liegt auch daran, dass der Staatsfonds um 22% in den vergangenen 12 Monaten gewachsen ist, beziehungsweise das Vermögen ist um 22% gewachsen. Und von den 300 weltweit größten Pensionseinrichtungen kommen übrigens ja fast die Hälfte aus den USA und die verwalten 37,9% des Vermögens, die US-amerikanischen Einrichtungen.
Im Taunus nimmt Capline Wealth ihr Geschäft auf und du weißt, was hinter dem Namen steckt.
Ja, das weiß ich. Hinter Capline Wealth stehen 4 ehemalige Banker und einen davon, den kennt man bei uns auch in der Branche relativ gut, nämlich Christian Hille. Der war zuletzt Vorstand und Investmentchef bei der Fürstlich-Castellschen Bank und hatte 2023 relativ überraschend das Institut verlassen, war vorher auch für die DWS tätig, für die UBS, für Nomura und jetzt macht er mit seinem Team sich eben selbstständig.
Und wer komplettiert das Quartett und was haben die überhaupt vor?
Ja, neben Hille sind das noch Katharina Kors, Stefan Hoffmann und Frank Hering. Wie gesagt, alles ehemalige Banker. Und Capline Wealth zählt Family Offices, vermögende Privatkunden und den deutschen Mittelstand zu seinen Kunden und möchte denen Vermögensverwaltung, Fondsstrategien und Advisory-Lösungen anbieten. Also relativ klassisch, relativ breit. Und die Fonds startet Capline Wealth zusammen mit Universal Investment als Service-KVG. Für die Vermögensverwaltung arbeitet Capline Wealth noch mit BN & Partners Capital zusammen, also einem Haftungsdach. Aber Christian Hille hat mir schon verraten, dass das Quartett bald eigentlich eine eigene Lizenz als Wertpapierinstitut beantragen möchte, bei der BaFin holen möchte und dann quasi als unabhängiger Vermögensverwalter auftreten möchte. Also Benita, wir sind durch mit den News und wir haben schon angeteasert, dass wir die vergangenen Tage auf dem 33. Private Banking Kongress waren und wir haben schon angeteasert, dass ihr was mitgebracht habt.
Ganz genau. Wir haben was vorbereitet, wie schon gesagt. Unser Kollege Nico und ich haben uns nämlich live vor Ort unter die Gäste auf dem Kongress gemischt und sie nach ihren Eindrücken gefragt. Ja, und in die Antworten, würde ich sagen, hören wir direkt mal rein.
Hi, ich bin Nico. Nach meinem Debüt vor 2 Wochen bei der Kapitalansage ist für mich schon wieder der 2. Auftritt nach so kurzer Zeit und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Und ich bin Benita und ich war auch schon mal zu Gast bei der Kapitalansage und heute und gestern waren wir zu Gast bei dem Private Banking Kongress. Und als Volontäre sind wir auch das erste Mal beim PBK in Hamburg dabei. Und es gibt aber auch eine Neuerung für alle, und zwar die Location, das Cruise Center Altona. Und da die Gäste auch alle zum ersten Mal hier waren und wir auch wissen wollten, wie es da so angekommen ist, haben wir die mal gefragt, wie es ihnen hier so gefallen hat. Zum Beispiel Matthias Beil, Leiter Private Banking von der Sutor Bank.
Ja, sensationell. Ich habe das eben schon zum Kollegen gesagt, auch wenn man hier in Hamburg sich fortbewegt, kann man das ja hier mit der Fähre machen. Das habe ich gestern auf dem Rückweg gemacht. Man kann mit der S-Bahn hierher kommen und die paar Meter hier runterlaufen. Mir gefällt es hier sehr gut. Ja.
Jürgen Rittenauer von der Firma Carpatico, stellvertretend hier für die Tickemann Capital AG. Ja, spektakuläre, schöne Location mit freiem Blick auf den Hamburger Hafen. Sehr, sehr ansprechend, muss man sagen. Und selbst für Hamburger Verhältnisse ist es durchaus spektakulär.
Mein Name ist Andreas Metzler und ich bin im Sales-Team für Franklin Templeton. Also die Location in den letzten Jahren war auch sehr, sehr schön. Gerade die Lage hier am Hafen ist natürlich ein Traum. Und trotzdem ist die Location dieses Jahr nochmal einen ganz kleinen Schnaps besser, dass wir alle in einer Halle hier halt eben sind, nicht in ein Nachbarzelt gehen müssen. Ist ein echter Vorteil. Ich glaube, die Aufteilung mit der Bühne, den Roundtables und den Ständen ist sehr, sehr gut gelungen. Also ich würde sagen, dass die Location hier wirklich perfekt gewählt ist.
Ja, ich bin Birte König-Stolte, Vermögensverwalterin aus Köln. Ja, sehr gut. Also das gefällt mir super, muss ich sagen. Auch hier mit dem fantastischen Ausblick auf die Elbe und dann spielt das Wetter natürlich auch mit. Und auch gestern die Abendveranstaltung, das war natürlich traumhaft da. Ne? Also es ist wirklich eine tolle, gut organisierte Veranstaltung und auch was der eine Teilnehmer heute Morgen sagte, dass auch alles funktioniert, die Technik, das hat man sonst auch nicht immer. Ne? Und interessante Gäste, interessante Speaker, also ich gehe mit einem sehr positiven Eindruck hier nach Hause.
Michaela Ahrens, Shareholder Value Relationship Manager. Ich finde die Locations am Wasser immer gut. Ich finde es aber in der Location sehr gelungen, dass es wirklich alles unter einem Dach ist und wir nicht mit dem Zelt agieren müssen und nicht hoffen müssen, dass es schönes Wetter bleibt.
Zusätzlich haben wir unsere Gäste noch gefragt, wie sie denn die Roundtables bzw. die Speaker fanden. Heute Morgen war zum Beispiel Ingo Zamperoni Speaker und der hat auch einige Impressionen hinterlassen.
Was ich sehr spannend fand, war das Thema der ETFs mit von Eck gestern, die eben doch sehr spezialisierte ETFs auch vorgestellt haben. Und dann waren gestern auch ein paar spezielle Produkte, die zu KI vorgestellt wurden. Teilweise sind die noch in der Pipeline, teilweise sind sie schon da. Ich glaube, das ist einfach was, was man sich auch nicht anliest, sondern das kann man eigentlich nur hier vor Ort dann auch wirklich so gut mitbekommen.
Es macht eigentlich die Vielfalt. Also es sind immer einzelne Roundtables dabei, gute Produkte, die man kennenlernt, die man vorher nicht so im Fokus hatte. Ich bin nicht so aus auf die großen Keynote-Speaker, weil das meistens, muss man sich überlegen, was ist der Impuls, der davon in zwei Wochen noch erhalten bleibt. Aber bei den Produkten sind schon einige interessante dabei, die man vorher nicht kannte und die man jetzt mehr im Fokus hat.
Also ich fand den Vortrag von Ingo Zamperoni heute Morgen durchaus sehr spannend, um nochmal so einen klaren Blick auf die Wahlen in Amerika zu kriegen. Der ist ja ein sehr guter Kenner da auch, steckt da glaube ich sehr tief drin. Da waren ein paar sehr interessante, da habe ich über KI zum Beispiel viel mitgenommen oder über Multi-Asset-Strategien, so ein paar neue Denkanstöße.
Und dann wollten wir natürlich auch noch wissen, was in der Vermögensverwaltung gerade so Themen sind, was die Menschen da gerade so beschäftigt.
Ganz klar natürlich aktuell die Zinssenkung in den USA und damit einhergehend die Frage, wie geht es weiter? Die Wahl steht vor der Tür in den USA, ganz entscheidend. Aber ich glaube, nicht aus den Augen verlieren dürfen wir, dass wir eigentlich auch speziell in Europa Fehlbewertungen an den Märkten haben, so wie ich das einschätze. Wir haben extrem niedrige Bewertungen bei den Small Caps und Mid Caps. Eigentlich wird es Zeit, dass da mal wieder ein bisschen Volumen reinkommt.
Naja, sicherlich das, was gestern Abend auch besprochen wurde, das Thema Multikrisen sozusagen. Also die Frage ist wirklich, wo kann man heute noch gut investieren, wo man halt auch sagt, für die nächsten 2-3 Jahre habe ich da jetzt keine großen Krisen vor Augen. Das wird, also dieser Markt wird ja immer enger. Nach allen makroökonomischen Fakten und nach allen Zahlen und Daten muss am Ende auch das Bauchgefühl stimmen. Und ich glaube, dass wir da momentan durchaus eine nicht einfache Konstellation haben, dadurch, dass die Welt immer komplexer wird und dass wir halt einfach ja Verschiebungen haben, wo man selbst das Gefühl hat, dass sich nicht alle Verschiebungen immer unbedingt ins Positive oder in eine angenehme Richtung entwickeln.
Ich bin Rüdiger Reinhold von der RC Hamburger Vermögen, einer Vermögensberatung hier aus Hamburg. Naja, wir müssen ja immer hinterher gucken, wo sind die Trends, wo muss man hin. Derzeit ist natürlich ein spannendes Marktumfeld, wo die Zinsen sinken und man wieder umschichten muss, sich die bestehenden Zinsen noch längerfristig sichern und gucken, an welchen anderen Märkten noch was geht.
Im Moment legen wir unseren Fokus mitunter auch auf den Small- und Mid-Cap-Bereich. Jetzt auch mit der gestrigen Zinsentscheidung gibt es da in dem Segment sicherlich wieder Erholungstendenzen. Das erachten wir als durchaus sehr, sehr spannend.
Am meisten beschäftigt mich für die Kunden, gute und renditeträchtige Produkte zu finden, damit ich die Depots entsprechend strukturieren kann. Und natürlich auch Neuerungen am Markt. Also da sind wir immer interessiert zu gucken, was gibt es Neues und wie positioniert man sich am besten.
Also wir sind ja eine aktive Aktienmanager, also eine Boutique in den Bereichen Value-Titel. Und was ist im Moment das Thema bei uns? Natürlich, was machen die Aktienkurse? Ist es das Thema Value, ist es Growth und vor allen Dingen, was machen natürlich die Wahlen in Amerika? Welche Auswirkungen haben das auf die Märkte? Und was wir natürlich sehen, da wir eine Boutique sind, die auf Value ausgestattet ist, das Thema, ist es wirklich ein aktiv gemanagter Fonds noch oder geht es in die Richtung ETF? Und bei uns gibt es halt im Hause beide Lösungen, so dass wir halt alles kombinieren können. Aber man sieht schon den Trend, dass sich das wirklich schwarz-weiß entscheidet, wer geht auf das Thema ETF oder aktiv gemanagte Fonds.
Zu guter Letzt haben wir noch gefragt, wie denn die Zinssenkung gestern der Fed um 50 Basispunkte von den Menschen hier aufgenommen wurden und die Meinungen waren ziemlich verschieden.
Es war ja die Frage zwischen 25 und 50, wo man geht. Und jetzt war, glaube ich, so ein bisschen eine 50-50-Entscheidung. Jetzt sind die 50 gekommen, aber man muss natürlich abwarten, wie sich die Geschichte jetzt entwickelt, auch mit den Rezessionsängsten, die sind noch nicht aus der Welt. Und die Präsidentschaftswahl steht auch an. Also ich denke mal, es wird volatil bleiben, aber es war sicherlich ein erster Schritt für die Märkte auch in eine gute Richtung.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es überraschend ist. Ich glaube, im ersten Punkt sollte man einfach wissen, dass die nächste Fed-Sitzung nach der Wahl sein wird. So, also da muss man auch mal gucken, welche Einflüsse da hinkommen. Insofern kann ich verstehen, dass man jetzt schon ein bisschen stärker darauf eingegangen ist. Insofern war es für mich keine große Überraschung. Ich glaube, Amerika tut gut daran, dass die Bevölkerung, sage ich mal, wieder zu stützen, zu stärken und da die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen. Und dafür waren die 50 Basispunkte in meinen Augen genau die richtige Wahl.
War aus unserer Sicht zu erwarten, genau diese 50 Basispunkte. Man fragt sich ja gleich immer, ist das ein Boost für den Markt? Geht es jetzt nach oben oder sagt der Markt, warum muss die Fed 50 Basispunkte senken? Geht es uns wirklich so schlecht? Der Dow Jones hat gestern gezeigt, da ist nicht viel passiert, im S&P 500 ein bisschen besser. Am Ende, das war alles erwartet, ist weitestgehend eingepreist. Ob es vielleicht eine Wahlhilfe für Kamala Harris war, weiß man nicht. Insofern, das wird an den Märkten relativ nüchtern gesehen.
Ja gut, die war ja vom Markt erwartet worden und im Grunde auch schon eingepreist worden. Jetzt ist der September allgemein ein relativ schlechter Aktienmonat. Das wussten wir vorher, aber nervös macht uns das nicht. Also wir halten an unserer Strategie fest. Wir sind eben auch langfristig orientiert mit unseren Anlagen. Und jetzt schauen wir mal, was der Herbst noch so bringt.
Also wir haben mit einer Zinssenkung gerechnet, dann nicht in der Größenordnung. Aber da wir auf dem Thema nicht unbedingt Growth sind, ist es bei uns ein langfristig investiertes Geld, was in Value-Titel geht.
Am Ende des zweitägigen PBKs haben wir Veranstalterin Viktoria Delius-Trilsch noch befragt, was denn ihr Fazit ist.
Also ich bin total glücklich nach diesen zwei Tagen, weil wir uns viele Gedanken machen im Vorfeld, wie das Konzept hier funktioniert und am Ende auch hoffentlich aufgeht. Und jetzt blicke ich in viele glückliche Gesichter, die sagen, dass sie reich sind an Informationen, aber nicht gestresst und völlig fertig hier aus dieser Konferenz wieder rausgehen. Und das, glaube ich, macht das Licht, das Wasser, die Atmosphäre hier vor Ort. Und das macht mich als Veranstalterin sehr zufrieden. Und deshalb ziehe ich ein sehr positives Fazit dieser Konferenz.
Und damit neigt sich zum einen unser Podcast dem Ende zu. Und auch die Kongresswoche. Also besten Dank nochmal für die Einblicke. Ein bisschen was haben wir allerdings jetzt vor dem Wochenende noch zu tun, denn es tut sich ein bisschen was am Markt. Du hast nicht nur News geschrieben während Keynotes von Ingo Zamperoni, sondern wir haben auch ein paar Telefonate geführt während des Kongresses. Du weißt ja auch schon, worum es geht. Und alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen Vorteil, denn diese News, um die es geht, die werden wir wahrscheinlich am Wochenende veröffentlichen. Wer das also hört, hat einen kleinen Vorteil und kann dann bei uns mal auf der Webseite vorbeischauen. Vielleicht steht es dann da schon.
Es lohnt sich also hin und wieder auf unsere Seite zu schauen. Also ich meine, noch mehr als ohnehin schon.
Genau, perfekt. Gut eingearbeitet, Finita.
Schon jetzt finden Sie da nämlich alle Infos und auch alle Fotos zum Private Banking Kongress. Online zum Nachgucken, zum Teilen. Und außerdem veröffentlichen wir bald die Podcast-Folgen, die auch auf dem Kongress vor Ort aufgenommen wurden. In einem improvisierten Konferenzstudio saßen nämlich Christian Hammes von Das große Bild und Oliver Morath von der Finanzgummi vor dem Mikrofon.
Genau. Und wie immer noch ein paar Hinweise davon ab, denn wer beim Kongress war, hat auch schon die neue Ausgabe vom Private Banking Magazin gedruckt mitnehmen können als Heft. Und für alle anderen, die nicht dabei waren oder auch das Heft nicht zugeschickt bekommen haben, die können das Heft runterladen auf unserer Website. Oben rechts ist da ein Button und dann bekommt man das ganze Heft als PDF. Und wie immer gilt natürlich, wenn Sie Infos oder Fragen haben, Ihnen irgendwas auffällt oder Sie Anmerkungen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Und wir sind natürlich auf Ihre Hinweise und Vorschläge angewiesen und freuen uns auf Feedback.
Sie erreichen uns entweder über LinkedIn oder aber klassisch per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de. Zur Not auch per Post. Die Adresse finden Sie dann im Impressum.
Genau. Sie hören uns also dann bald wieder hier im Podcast. Uns bleibt also nur noch eine Sache zu sagen. Auch das hast du schon gelernt, Benita?
Ich darf es zum ersten Mal sagen.
Ah, wirklich? Ja, okay. Aber du weißt, was du sagen
ja.
musst. Dann bitte.
Tschüss aus Hamburg.